Verbrechen. Der Podcast.
Willkommen zu einer neuen Folge True Crime von Krone Verbrechen und von Martina Prewein von der Kronenzeitung. Hallo Martina.
Servus Mischa.
Ich bin Mischa Kronenfels vom Radiosender Krone Hit und heute geht es um einen sehr spektakulären Vermisstenfall aus Oberösterreich. Martina, am 15. Oktober 2023 gibt die Familie von Christa P., einer 54-jährigen Frau, eine Vermisstenanzeige auf. Sie ist nicht aufzufinden. Was weiß man über diesen Tag?
Es sind da eben sehr viele Besonderheiten passiert, die wirklich darauf sofort schließen haben lassen, die Familie, dass da irgendetwas Fürchterliches passiert ist. Ich möchte mal dazu vorweg erzählen, wie die Christa B. vor ihrem Verschwinden gelebt hat, beziehungsweise die letzten Stunden. Also es war so, sie war gerade in einer extrem glücklichen Phase ihres Lebens. Und zwar hat sie gerade einen Job bekommen, einen neuen, sie war Köchin in der Kantine eines Sportvereins, der wahnsinnigen Spaß gemacht hat. Sie hat den gerade kurz ausgeübt. Und sie hat auch endlich eine neue Wohnung bekommen. Also sie ist von Linz-Hörsching direkt nach Linz gezogen, ja, in eine wirklich wunderschöne Wohnung, die habe ich sogar selber einmal gesehen. Wollte irgendwie neu starten und war in einer wirklich sehr, sehr guten Stimmung und hat zuletzt in den Wochen vor ihrem Verschwinden bei ihrer Tochter gelebt, die auch schon zwei Kinder hat. Ja, sie hat dort bei ihr gelebt, um es eben näher zu ihrem Arbeitsplatz zu haben. Sie hatte da frei, wenn wir da jetzt auf den 13. Oktober gehen, weil das war der Tag, wo ihre Familie sie zuletzt gesehen hatte. Sie ist da in der Früh aufgestanden, eben in der Wohnung ihrer Tochter, ja, hat sich dann an dem Tag noch getroffen mit einer Freundin. Am Nachmittag, dann war sie für 19.30 Uhr verabredet mit einer Schwester in einem Lokal im Frankviertel. Da war so ein Schlagerabend, die Frauen sind Schlagerfans und da wurde halt live von einer Band Schlagermusik gesungen, ja. Und die haben halt da mitgetanzt, mitgesungen, hatten einen wunderschönen Abend. Am 14. Oktober hätte dieser große Umzug von ihrer alten Wohnung in ihre neue Wohnung stattfinden sollen. Sie hat da Umzugswagen bestellt, viele Freunde, die ihr helfen hätten sollen bei ihrem Umzug. Das mal vorweg, wie diese Party dort in dem Lokal aus war, hat sie dann ein Taxi gerufen und hat dann noch zu ihrer Schwester gesagt, ja, also sie fährt jetzt schon in ihre quasi neue Wohnung, um dort noch irgendetwas auszupacken, was dort schon war. Es war dann so, dass sie mit diesem Taxi um ungefähr 0.30 Uhr weggefahren ist und danach sich einmal zuerst ihre Spur verloren hat. Also am nächsten Tag in der Früh ist der Umzugswagen vor ihrer Türe gestanden, bei der alten Wohnung, wo sie eigentlich hätte sein sollen. Die ganzen Leute, die ihr hätten helfen sollen bei dem Umzug, sind dort vor verschlossenen Türen gestanden und die haben dann natürlich auch in ihrer neuen Wohnung nachgeschaut, da war sie auch nicht. Man hat dann die Familie gefragt, also keiner wusste irgendetwas und dadurch kam es eben dann am 15. Oktober zu der Vermisstenanzeige.
Alle weiteren Informationen sind Informationen, die man aus Verhören kennt, die man aus Befragungen kennt. Was man weiß, ist, dass sie nicht in die Wohnung gefahren ist, um Kartons auszupacken, sondern es wurde ein Taxifahrer gefunden, der erzählt, dass er sie woanders hingebracht hat.
Ja, weil das Glück war auch, dass dieses Taxi damals von diesem Lokal, in dem dieser Schlagerabend stattgefunden hat, da hat eine Kellnerin dort das Taxi gerufen, hat noch genau gewusst, welche Taxinummer. Das heißt, dieser Taxifahrer war dann relativ rasch ausgeforscht. Er hat dann der Polizei gesagt, dass er sie nicht in ihre neue Wohnung chauffiert hat, sondern in ein anderes Lokal. Und zwar so ein kleines Café, Bar könnte man dazu sagen. Das heißt Moby Shoe, ja, das ist ganz in der Nähe eigentlich von diesem anderen Lokal. Es wurde dann auch durch Recherche der Polizei festgestellt, dass sie dann an dem Abend, wo sie in diesem anderen Lokal war, schon einer Bekannten gegenüber erwähnt hat, dass sie möglicherweise noch in dieses Lokal fahren wird, weil dort ein alter Freund auf sie warten würde. Also der würde sich gerne mit ihr treffen. Ich möchte auch noch dazu sagen, man konnte keine Handynachverfolgung machen. Schon seit dem Nachmittag war die Batterie leer gewesen. Und darum konnte man keine nachträgliche Ortung mehr machen, wo sie es dann wirklich sich noch befunden hat. Sie ist dann zu diesem Moby Shoe gefahren. Da war es dann schon ungefähr dreiviertel eins, wie sie dort angekommen ist. Es war so, dass dort dann auch schon Sperrstunde war. Und da konnte sich dann eine Kellnerin daran erinnern, dass sie sie noch gesehen hat, weil sie war in diesem Moby Shoe immer schon Stammgast gewesen, dass sie die dort gesehen hat, dass sie sich mit einem anderen Stammgast auch, ich habe ihn immer genannt Heinz S., damals 42-jähriger Mann, Mit dem hat sie sich eben getroffen. Sie ist gar nicht mehr in das Lokal rein und haben dann vor dem Lokal zusammen eine Zigarette geraucht und sind dann in der Dunkelheit verschwunden.
Man wusste aber natürlich, wer dieser Mann ist, und die Polizei hat natürlich Nachschau gehalten bei diesem Mann. Was sagt er, was passiert ist?
Er hat gesagt, ja, das stimmt, er hat sich mit ihr getroffen, er hat sie zu sich mit nach Hause genommen. Also sie sind da mit der Straßenbahn zu ihm nach Hause gefahren, in den Bezirk Ebelsberg in Linz, und dort hätten sie sich dann auf die Couch gesetzt, und die Christa B. wäre dann ziemlich rasch müde geworden und hat gesagt, ja, sie will da jetzt nur kurz ein bisschen schlafen, weil sie hat in der Früh eben diesen Umzug, und er hätte sich dann in sein Schlafzimmer zurückgezogen und hätte dann dort geschlafen. Und als er dann am nächsten Tag um 6 Uhr in der Früh aufgewacht, war sie weg, und er hat sich nichts dabei gedacht, weil sie ja gesagt hat, dass sie ganzzeitig in der Früh schon weg muss, eben wegen diesem Umzug.
Die Polizei hat keinen Grund, diesem Mann nicht zu glauben, und die Suche nach Christa P. geht weiter. Es dauert nun sehr, sehr, sehr lange, bis es eine Gewissheit gibt. Bevor wir zu diesem Punkt kommen, lass uns doch ein bisschen über Christa P. und ihre Familie sprechen. Du hast ja mit ihren Kindern, mit dem Sohn, mit der Tochter lange Interviews geführt und hast einen guten Eindruck davon bekommen, wie Christa P. so gelebt hat und wer sie war.
Also Christa P., muss man sagen, von Beginn ihres Lebens an, also ab ihrer Jugend, ist sie immer wieder in nicht so gute Kreise gekommen. Sie hatte auch Pech mit Männern, es sind Beziehungen gescheitert. Sie hat auch immer wieder in schlechten Phasen relativ viel Alkohol getrunken. Ich möchte aber gleich vorweg dazu sagen, sie hat nie Drogen genommen. Da hat es überhaupt nichts dazu gegeben, aber sie war halt jemand, der, wenn er enttäuscht wurde, wenn er Probleme hatte, wurscht jetzt beruflich, privat, dass sie dann ihren Kummer mit Alkohol ertränkt hat. Aber sie war jetzt auch keine Alkoholikerin in dem Sinn, sondern das war halt irgendwie so anlassbezogen.
Am 15. Oktober 2023 wird die Vermisstenanzeige aufgegeben, und es dauert nun sehr, sehr lange, bis etwas weitergeht. Was macht die Polizei dazwischen? Folgt sie einer Spur? Und natürlich auch die zweite Frage, wie geht die Familie eigentlich damit um, dass es keine Spur ihrer Mutter gibt?
Die Polizei hat wirklich große Suchaktionen gemacht in der ganzen Gegend, also wo sie verschwunden ist, also man mit Spürhunden, gleichen Spürhunden unterwegs gewesen. Und irgendwie war schon der Eindruck so, dass halt aufgrund ihrer Vergangenheit, weil sie mitunter viel getrunken hat, nur diesmal war ihm ja wirklich kein Anlass dazu, weil sie ja gerade ein tolles Leben hat. Also sie war selten noch so glücklich in ihrem Leben wie zu dieser Zeit. Ist die Polizei schon ein bisschen davon ausgegangen, dass sie möglicherweise irgendjemanden kennengelernt haben könnte, freiwillig sich abgesetzt haben könnte, irgendwo bei irgendjemand untergetaucht ist, da irgendwie viel trinkt. Was die Familie der Frau, also sie hat zwei Kinder, ja, einen Sohn, eine Tochter, und da gibt es auch Schwiegerkinder und Enkelkinder, also was die alle für vollkommen unmöglich gehalten haben, gesagt, die hätte sich niemals freiwillig abgesetzt, sie hätte auch nicht das Geld dazu gehabt. Oder dass sie einfach so lange bei irgendjemandem bleibt, weil es sind ja dann die Monate vergangen. Und es gab einfach keine Spur von ihr, kein Lebenszeichen. Und das war einfach vollkommen untypisch, weil sie hat sich immer regelmäßig bei ihren Kindern gemeldet. Selbst in schlechten Phasen, wenn sie einmal 2-3 Tage irgendwo in Lokalen gesessen ist und wirklich viel getrunken hat, hat sie sich zwischendurch immer bei ihren Kindern gemeldet. Das war ein vollkommen für sie unübliches Verhalten. Man muss auch dazu sagen, sie hatte Haustiere, ja. Also sie hatte einen Hund und sie hatte zwei Katzen, die sie abgöttisch geliebt hat und die sie niemals in den Stich gelassen hätte. Die Familie, also die Kinder, haben wirklich sofort irgendwie gedacht, da muss irgendetwas Fürchterliches passiert sein. Sie haben an ein Verbrechen gedacht, und auch ein Suizid wurde von der Familie vollkommen ausgeschlossen, weil sie haben gesagt, also sie war nie so depressiv, sie war einfach nicht der Typ dafür, dass sie sich das Leben genommen hätte. Selbst in den schlimmsten Phasen ihres Lebens war nie Selbstmord irgendwie ein Thema. Das heißt, die Familie hat wirklich von Beginn an geglaubt, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein muss.
Und die Familie hat recht behalten. Martina, im Juni 2024 gibt es dann die große Wende im Vermisstenfall. Was ist passiert?
Von diesem Heinz S. hat ein Familienangehöriger bei der Polizei quasi eine Anzeige gemacht und hat gesagt, sein Verwandter, also eben dieser Heinz S., hätte ihm erzählt, im Suff, dass die Christa P. in der Nacht auf den 14. Oktober in seiner Wohnung verstorben ist. Und er dann in einer Panikaktion ihre Leiche weggeschafft hat und auf einem nahegelegenen Feld vergraben hat. Was dann bei den weiteren Erhebungen rausgekommen ist, war wirklich erschreckend. Also das war nicht nur, dass dieser Mann von dieser Tat oder von diesem Irrsinn gewusst hat, sondern der Heinz S. hat das wirklich offensichtlich in seinem ganzen Bekannten- und Familienkreis herum erzählt. Und niemand hat die Notwendigkeit befunden, das der Polizei zu melden oder der Familie zu melden oder überhaupt irgendjemanden zu melden. Was sich dadurch vielleicht auch erklärt hat, dieser Mann hat gesagt, ja, er hat sich nicht zu melden getraut, weil der Heinz S. ihm mit dem Mord bedroht hätte, wenn er irgendwem etwas sagt. Ich möchte kurz noch über den Heinz S. auch sprechen. Das ist ein mehrfach Vorbestrafter. Er war auch wegen Gewaltdelikten schon vorbestraft, hauptsächlich wegen Drogendelikten, auch wegen Diebstahls, Beschaffungskriminalität, auch wegen der Drogen. Er war der Polizei wirklich auch kein Unbekannter. Und offensichtlich haben in seinem Umfeld, also die Menschen, diese Drohungen, dass er sie umbringen würde, wenn sie etwas darüber erzählen, dass er in Wahrheit die Leiche von dieser Frau verbuddelt hat, dass er ihnen dann was tut, haben die offensichtlich sehr ernst genommen.
Dieser Heinz S., so hast du ihn ja genannt, führt die Polizei nun auf dieses Feld, wo er die Christa P. verbuddelt hat. Das ist natürlich schon lange her, das ist 8 Monate her, das heißt, es ist schon ein gewisses Stadium der Verwesung eingetreten. Was konnte die Polizei eigentlich noch herausfinden, als sie den Leichnam obduziert haben?
Ja, also man muss auch dazu sagen, also er hat irgendwie eine abenteuerliche Geschichte auch erzählt. Er hat erzählt, er ist dann dabei geblieben, ja, also sie sind zu ihm nach Hause gefahren. Sie haben dann gemeinsam noch Alkohol getrunken und ihr wäre es dann plötzlich schlecht gegangen. Dann hat er noch irgendwie einen Freund angerufen, hat zu dem gesagt, ja, der geht schlecht, was soll ich jetzt machen? Der Freund hat ihm geraten, die Rettung anzurufen, das hat aber nicht getan. Er sagt, er hat es deshalb nicht getan, weil er eben aufgrund seines doch problematischen Vorlebens Angst hatte, dass ihm dann etwas passieren könnte. Ja, also dass er unter irgendeinen Verdacht geraten könnte. Er hat dann sie in sein Bett gelegt, im Schlafzimmer, hat sich gedacht, ja, dass sie sich halt ausnüchtert, ja. Und er hat sich im Wohnzimmer dann hingesetzt und hat ferngesehen. Und dann ist er wieder mal zu ihr halt in das Schlafzimmer gegangen und da hat er bemerkt, dass sie tot ist. Und da wäre er in Panik geraten und hat dann die Leiche in Leintücher verpackt und hat sie dann aus seinem Haus geschleppt. Also man muss sich das so vorstellen, das sind lauter so Plattenbauten, ja, in dieser Gegend. Also das ist durchaus eine nicht unbelebte Gegend, es ist eine wirkliche Wohngegend, ja. Wie er das geschafft hat, die da alleine aus dem Haus zu bringen, er musste da über einen Parkplatz gehen, er musste doch noch über eine Straße gehen, ja. Dann kommt dann relativ rasch ein Feld, da kommt ein Feldweg, da ist dann auch ein Bauernhaus. Er hat dann gesagt, ja, er hat zufällig auf diesem Feldweg da bei einem Gebüsch einen Spaten gesehen, den hat er dann auch noch mitgenommen. Und dann ist er bis zu einem weiteren Feld gegangen und dort hätte er dann eben die Leiche vergraben. Natürlich ist das alles ein wenig abenteuerlich, ja, weil er ist ein eher zierlicher Mann und die Christa B. hat um die 70 Kilo gewogen. Es ist schon sehr seltsam, also erstens, dass er das alleine so geschafft hat, dass ihn da niemand gesehen hat, ja, weil das war ja dann doch schon im Morgengrauen. Und vor allem diesen weiten Weg mit dieser Last zu gehen und dann noch zufällig eine Schaufel zu finden, also das mutet irgendwie seltsam an.
Hat man überprüft bzw. rekonstruiert, ob er dazu in der Lage ist, so einen schweren Leichnam schleppen zu können, so eine große Strecke?
Das hat man nicht. Also die Familie hatte einen Anwalt, den Wolfgang Gappmeier, sein Wiener Anwalt, spezialisiert auf Opferschutz, also vertritt meistens Opferfamilien und halt Verbrechensopfer überhaupt. Und er hat angeregt bei der Staatsanwaltschaft, einen Lokalaugenschein mit diesem Mann zu machen und dann, dass er mit einer Puppe, die in dem Gewicht von der Christa P. war, also wirklich diesen Weg geht und ob er überhaupt fähig ist dazu, diese Puppe da zu schleppen, ja. Das wurde leider Gottes von der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Und umso komischer ist es, dass das abgelehnt wurde, als man dann herausgefunden hat, du hast zuerst schon gesagt, dass die Leiche ja natürlich schon in einem schrecklichen Zustand war. Sie ist knapp 1 Meter, 1,20 Meter tief in der Erde gelegen. Also es hat die Verwesung voll eingesetzt. Also es war halt nur mehr noch wenig festzustellen, aber es war festzustellen schon noch die Todesursache. Man konnte aber feststellen, dass sie eben wirklich verstorben ist an einer Überdosis Substitol. Man muss dazu sagen, Substitol ist ein Ersatzmedikament für Heroin, das an ehemals Heroinsüchtige verabreicht wird. Und dieser Heinz S. hatte sich gerade in der Zeit, in der Christa B. verstorben ist, in einem Drogenersatzprogramm befunden und hatte Substitol daheim. Er hat dann behauptet, ja, sie muss sich heimlich etwas, also während er nicht hingeschaut hat, von dem Substitol genommen haben, vielleicht sogar mir Bier gegeben haben, das getrunken haben, um high zu sein, ja, was irgendwie lebensfremd ist, weil sie hat eben, wie gesagt, keine Drogen zu sich genommen, ja. Und es ist schon komisch, also, dass sie da so heimlich und dann genau gewusst hätte, welche Substanz das ist und dass die ja gar nicht gewusst hat, wie die wirkt. Umso mehr schade, dass eben nicht dieser Lokalaugenschein bewilligt wurde. Also, man hat das irgendwie ihm abgenommen. Wahrscheinlich, so wie es vorher eben keine besonders großen Suchaktionen gegeben hat. Es wurde auch nicht erforscht, da möchte ich noch was zu sagen. Also, das war so 1-2 Monate, bevor dann die Leiche gefunden wurde, oder also bevor dieser Hinweis darauf kam, sind dann bei der Familie Mails eingetrudelt, angeblich von der Christa B. Es gab sogar ein Facebook-Profil, ein neues, wo sie über Facebook, über den Messenger ihre Familienmitglieder, Freunde und so angeschrieben hat und gesagt hat, ja, sie ist im Ausland und sie braucht irgendwie unbedingt Geld, damit sie hat sich an den falschen Mann gebunden. Und also das war ein totaler Betrug. Also das hat alles natürlich überhaupt nicht gestimmt, aber es wurde nie so weit ermittelt, dass man dann wirklich noch herausfindet, wer hat das eigentlich alles angelegt gehabt. Es wurde rasch auch von der Familie als Betrug erkannt und auch der Polizei gemeldet, aber man weiß bis heute nicht, wer das war. Das kann natürlich irgendjemand gewesen sein, der einfach auf den Zug sozusagen aufspringt und damit Geld machen wollte, aber es wäre schon interessant gewesen, ob das vielleicht doch dieser Mann gewesen ist.
Heinz S. und seiner Story wird offenbar Glauben geschenkt, aber eine Facette in deiner Geschichte ist auch eine Facette, die mit Geld zu tun hat, Martina.
Es wird immer lauter, dieses Gerücht. Die Christa B. hatte einen guten Bekannten seit langem schon, also wirklich einen platonischen Freund, der im Sommer 2023, also kurz vor ihrem Tod, zu viel Geld gekommen ist durch irgendwelche Börsenspekulationen und ihr dann angeblich 10.000 Euro geschenkt hätte. Und dieses Geld ist verschwunden. Also keiner weiß, wo dieses Geld ist. Und man wollte dann auch noch diesen Mann vernehmen. Dieser Mann ist aber im November 2023, also kurz nachdem Christa B. als verschwunden gegolten hatte, ist er selbst gestorben. Also jetzt konnte man ihn natürlich nicht mehr vernehmen. Man weiß nicht, ob er ihr wirklich dieses Geld gegeben hat. Man weiß nicht, wenn sie es wirklich bekommen hat, wo dieses Geld überhaupt hingekommen ist.
Also viele Fragezeichen in diesem Fall. Christa P. ist gestorben und man weiß nicht genau, was wirklich konkret passiert ist. Aber es gibt natürlich eine Verhandlung, in der sich Heinz S. verantworten muss. Was kommt denn da raus?
Ja, es hat dann im November 2024 im Linzer Landesgericht eine Verhandlung gegeben. Also da wurde er angeklagt lediglich wegen im Stichlassen einer verletzten Person und Störung der Totenruhe. Er hat dann 6 Monate unbedingte Haft ausgefasst bei dieser Verhandlung, eine sehr geringe Strafe, muss man sagen, dafür. Und offenkundig hat man ihm halt wirklich geglaubt. Er hat dann gesagt, er versteht selber nicht, warum er nicht die Rettung und Polizei oder was auch immer gerufen hat an dem Abend, wo es ja so schlecht gegangen ist. Er versteht selber nicht, warum er die Leiche verbudelt hat. Er war einfach deppert, hat er wortwörtlich so gesagt. Es wurden aber nicht diese Zeugen gehört. Das war halt auch irgendwie seltsam. Also er hat es ja vielen Menschen erzählt, was da eben passiert ist in dieser Nacht. Und da wurden nicht diese Zeugen zum Prozess geladen, weil die ja eigentlich sagen hätten können, ja, sie sind von ihm mit Mord bedroht worden, sollte er irgendwem was sagen. Und warum bedroht man jemanden mit Mord? Also das ist halt einfach schon, um etwas anderes vielleicht zu verstecken. Aber man wird wahrscheinlich nie mehr wieder auf das alles kommen und man wird auch nicht mehr genau wissen, was wirklich genau in dieser Nacht passiert ist. Es besteht natürlich auch die Vermutung dadurch, dass man nicht diesen Lokalaugenschein gemacht hat und dass es ja doch schwierig war, die Leiche diesen langen Weg lang so zu transportieren, ob nicht vielleicht andere Menschen noch daran beteiligt gewesen sind. Also ob in dieser Wohnung in dieser Nacht vielleicht auch noch andere Menschen waren. Aber Nachbarnbefragungen haben da überhaupt nichts ergeben, auch nicht von uns, also wir selber haben auch dort gefragt. Nur das Problem war eben, also die haben alle nichts gewusst, nichts gesehen. Die kannten eben vielleicht vom Vorbeigehen oder so, ja, aber die haben erst, nachdem bekannt geworden ist, was in dieser Wohnung passiert ist, irgendwie sind sie auf das Ganze aufmerksam geworden und keiner hat auch die Leichenentsorgung dementsprechend beobachtet.
ein äußerst seltsamer Fall mit äußerst seltsamen Umständen und vor allen Dingen äußerst unbefriedigend für die hinterbliebene Familie. Es gibt eine Tochter, es gibt einen Sohn, es gibt Enkel. Wie gehen die eigentlich mit dieser ganzen Sache um und was glauben sie, was wirklich passiert ist?
Die Familienangehörigen glauben wirklich, ihre Mutter, so wie ihre Vermutung schon ganz am Anfang war, dass ihre Mutter einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Also, dass sie dort in der Wohnung zu Tode gekommen ist, aber nicht unter diesen Umständen, wie man jetzt glaubt oder wie jetzt festgestellt wurde von den Behörden, sondern da wird zum Beispiel auch noch so ein komischer Umstand angeführt. Also der Heinz S. hat im Keller des Hauses, also wo seine Wohnung ist, hat er den Rucksack der Toten versteckt gehabt und darin war ihr T-Shirt, das sie an diesem Tag getragen hat. Also sie hätte ja keinen Grund gehabt, dort ihr T-Shirt auszuziehen, eher auch nicht bei der Leichenentsorgung, also dass er ja da das T-Shirt auszieht. Warum er das da reingegeben hat, also es gibt irgendwie auch die Vermutung, dass da andere Männer noch waren, dass sie möglicherweise wirklich Substitol zu sich genommen hat, das steht ja aufgrund gerichtsmedizinischer Untersuchungen fest, aber dass sie halt nicht freiwillig dieses Substitol zu sich genommen hat, sondern dass ihr das in einen Trink gemischt wurde, möglicherweise mit dem Ziel, sich an ihr zu vergehen, ja. Solche Gedanken schwirren durch die Köpfe der Angehörigen und das ist auch, glaube ich, nachvollziehbar.
Martina Brevan, wieder ein Fall mit sehr vielen Fragezeichen und sehr vielen Rätseln, die offenbar nicht mehr gelöst werden können. Viele weitere Fälle von dir, die du recherchierst, und zwar Tag für Tag, Woche für Woche, kann man nachlesen in deinem Krone-Verbrechen-Newsletter. Der ist auf krone.at zu abonnieren und erscheint wöchentlich immer montags.
Ich danke dir vielmals.
Wir treffen uns wieder in 2 Wochen und dann gibt es die nächste Folge.
Krone Verbrechen, der Podcast.